Guten Abend und herzlich willkommen bei Links, Rechts, Mitte. In ganz Europa geraten die Regierungsparteien zunehmend unter Druck. Die Rechten hingegen haben gut lachen. Die FPÖ ist seit Monaten stabil auf Platz 1 und auch die deutsche AfD ist in jüngsten Umfragen auf Platz 2 vorgerückt. Haben die etablierten Parteien ausgedient? Haben die rechten Parteien glaubhaftere Konzepte gegen die vielen Krisen? Oder gefährdet der Höhenflug der Populisten unsere Demokratie? Und es gibt neuen Wirbel um politische Postenbesetzungen im ORF. Wie glaubwürdig und unabhängig ist die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen? Das sind unsere Themen heute und das sind meine Gäste. Er kennt die Gründe für den Höhenflug der FPÖ. Der Kommunikationsberater Christoph Pöchinger sagt, die größte Krise ist nicht die Klimakrise, sondern die Migration. Und hier lässt nur die FPÖ die Menschen nicht im Stich. Er hingegen warnt eindringlich davor, auf blaue Wahlversprechen hineinzufallen, der Chefredakteur des Falter Florian Klenk. Mit einem Kanzler-Kickl drohe Österreich der Umbau von ganz rechts. Sie war einst selbst die Bundessprecherin der AfD, Frauke Petri. Heute warnt sie vor Teilen der Partei und muss dennoch eingestehen, die AfD ist für viele in Deutschland die letzte Hoffnung. Wie das sein kann, erklärt sie uns gleich. Und als Präsident von Rapid Wien ist er raue Töne gewöhnt, der ehemalige ORF-Chef Alexander Vrabetz. Für ihn steht fest, der Rechtspopulismus ist nur so stark, weil die Regierung die vielen Krisen einfach nicht in den Griff bekommt. Herr Pöchinger, für viele in Österreich ist Herbert Kickl so etwas wie der Gott sei bei uns. Wer etwas auf sich hält und nicht zur FPÖ-Familie gehört, versucht ihm zumindest öffentlich aus dem Weg zu gehen. AfD-Chefin Alice Weidel hingegen hat diese Woche sogar 600 Kilometer zurückgelegt, um ihn zu treffen. Wird Österreich zum Pilgerzentrum der europäischen Rechtspopulisten?
Einmal grundsätzlich glaube ich, es ist falsch, Herbert Kickl zu dämonisieren. Es ist aus jeder Hinsicht falsch. Es ist falsch, wenn man für seine Politik steht. Es ist auch falsch, wenn man gegen seine Politik steht oder gegen seine Politik arbeitet oder sich positioniert. Ich glaube, er ist ein Politiker, der einfach genauso wie jeder andere ein Konzept, eine Idee, eine Vorstellung von der Welt hat, die er umsetzen möchte. Ich glaube, dass Österreich mit der FPÖ natürlich Pilgerzentrum für Rechtsparteien ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Aber ja, ich glaube, die FPÖ ist eine Rechtspartei, eine rechte Partei, eine rechtskonservative, zum Teil auch liberale Partei, die aufgrund ihrer Geschichte und aufgrund ihrer vielen Funktionen, die sie mit Protagonisten bereits besetzen konnte, ein Vorbild ist. Wir haben vergessen, beim Rechnungshofpräsidenten hat die FPÖ besetzt, Landeshauptleute besetzt. Wir waren auch mehrmals in Bundesregierungen vertreten, Landesregierungen ohnehin. Ja, ich glaube, die Stabilität, die man auch als rechte Partei zeigen kann und Regierungsverantwortung, ist mit der FPÖ.
Es war ja Jörg Haider, dem man sozusagen die Erfindung des Rechtspopulismus zugeschrieben hat. Haider hat die FPÖ bei allen Erfolgen aber nie auf Platz 1 geführt, auch nicht in den Umfragen. Ja. Muss man jetzt angesichts der gegenwärtigen Lage sagen, Kickl ist am besten Weg, der größte FPÖ-Chef aller Zeiten zu werden?
Ich glaube, man kann das nicht nur an Wahlergebnissen oder Umfrageergebnissen messen. Ich glaube tatsächlich, dass Jörg Haider als Wegbereiter von konservativ-liberal vermischter Politik, die letztlich als rechts zu bezeichnen ist, in Europa und jedenfalls in Österreich ein Vorreiter war. Und zum Umstand, dass Herbert Kickl Umfrageergebnisse hat, die jenseits von dem liegen, was Jörg Haider zusammenbrachte, ist natürlich das zu sagen, was das Statement von Herrn Dr. Vrabetz auch war. Es ist das Umfeld halt auch besonders günstig. Das ist sicher ein Faktum.
Jetzt ist ja so, dass auch der Vorgänger von Herbert Kickl, Heinz-Christian Strache, nicht unbedingt als Softie bekannt war. Kickl hat aber schon gerade in der Corona-Zeit noch einmal zugelegt, auch in der Schärfe. Ist das der Weg? Ist Radikalisierung der Schlüssel zum Erfolg für eine Partei wie die FPÖ?
Es ist sicher ein Weg, um innerparteilich abzudichten. Ich glaube, wenn es um die Macht in der Partei geht, ist eine Form von Zuspitzung, von pointierter Ausführung sicher der richtige. Das gilt übrigens nicht nur für die FPÖ. Ich glaube, dass gerade die SPÖ das auch so zeigt, dass Andreas Babler einen ähnlichen Weg geht. Zum anderen muss man auch die Situation, Corona haben Sie genannt, auch heranziehen, weil einfach diese wesentliche Ausformung von illiberaler staatlicher Macht, die damals auf Österreich hereingebrochen ist, natürlich auch wirklich liberale Kräfte in ihrer Gegenwehr, in ihrer Abwehrhaltung bestärkt. Und genau das hat natürlich auch zu dieser vermeintlichen Radikalisierung, ich nenne es Zuspitzung, geführt.
Meinst du sowas wie ein Oppositionsmonopol? Viele haben Sie gesagt, wenn es so gewesen wäre, dass Herbert Kickl zur Corona-Zeit Innenminister gewesen wäre, dann hätte es möglicherweise noch stärkere Maßnahmen gegeben, nicht?
Oder möglicherweise auch nicht. Also das ist etwas, was man jetzt im Nachhinein nicht feststellen kann. Fakt ist, als Politiker, als Mensch hat er sich in der Situation, die er vorgefunden hat, klar positioniert. Und wie sich immer mehr herausstellt, nicht falsch positioniert.
Frau Petri, Sie waren jahrelang Bundessprecherin der AfD. Wie Sie heute zur Partei stehen, darüber reden wir dann wahrscheinlich noch einmal im Detail. Aber zunächst einmal zu dem Thema. Ist es tatsächlich so, kommt Alice Weidel nach Wien, um hier zu lernen von jemandem wie Herbert Kickl?
Es gab eine Zeit, als die AfD als Partei noch relativ jung war, wo wir, da schließe ich mich damals durchaus mit ein, Kontakte zur FPÖ nicht nur gesucht haben, sondern auch hatten, weil die FPÖ in ihrer Marktdurchdringung auf dem politischen Markt wesentlich weiter war als die AfD als junge Partei. Also man natürlich von Erfahrungen lernen konnte. Heute, und das wissen viele in Deutschland, aber auch vielleicht jenseits unserer Landesgrenzen nicht, hat die AfD außerhalb des Kontaktes zur FPÖ kaum noch europäische Kontakte. Das heißt, Alice Weidel hat nicht die Möglichkeit, zu Giorgia Meloni zu fahren.
Sie hat noch mehrere Möglichkeiten, haben aber auch den Schulterschluss mit der FPÖ gesucht, aus den Gründen wahrscheinlich, die Sie schon erwähnt haben. Sie waren mit dem damaligen FPÖ-Chef Strache auf der Zugspitze. Wir sehen das Bild möglicherweise im Hintergrund. Müssen die noch lernen in der Inszenierung, Frau Weidel und Herr Kickl? Weil das schaut irgendwie fetzig aus.
Das war die Absicht damals und sie wurde von der eigenen Partei torpediert. Ganz lustig, aber auch, glaube ich, keine Seltenheit. Ja, was die Inszenierung angeht, glaube ich, hat die AfD heute natürlich aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Situation, die in Deutschland, ja der in Österreich durchaus ähnlich ist, einen anderen Stellenwert aus dem bereits schon genannten Grund. Die Performance der anderen Parteien ist so dramatisch schlecht, dass die AfD genau genommen gar nichts tun muss. Sie musste sich bei Corona gar nicht positionieren. Sie hatte auch keine einheitliche Position. Sie hat natürlich heute bei anderen drängenden Fragen, Energie, Migration, eine Alleinstellung. Das können die anderen Parteien gar nicht wegdiskutieren. Deswegen gibt es auch so große Probleme im politischen Diskurs, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
Es sind ähnliche Situationen. Jetzt könnte man sagen, vielleicht ist das ja sowas wie die, es gab die österreichische Schule der Nationalökonomie, vielleicht ist das jetzt sowas wie die österreichische Schule des Rechtspopulismus. Was macht es denn so erfolgreich? Weil auch wenn es ja ähnliche Situationen gibt, ist ja dann trotzdem die FPÖ in den Umfragen noch einmal 50%, also 10 Prozentpunkte weiter voran als die AfD. Was können die österreichischen Rechten besser als die Deutschen?
Na, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen FPÖ und AfD dahingehend, dass die AfD bisher nicht unter Beweis stellen musste, dass sie überhaupt regieren kann. Aus meiner Sicht ist es auch nicht absehbar, obwohl das für die Ostwahlen im nächsten Jahr viele Bürger erhoffen oder auch manche Politiker befürchten, dass es zu Wahlergebnissen kommt, die in irgendeiner Weise entweder eine Unregierbarkeit eines Bundeslandes oder gerade eine AfD-Regierung zur Folge haben könnte. Ich sehe das aus derzeitiger Lage, Stand September 23, noch als unrealistisch an. Aber es ist natürlich immer eine Frage, wie die derzeitigen Probleme von den anderen Parteien gelöst werden. Also da ist immer noch möglicherweise Platz in Umfragewerten nach oben, wenn die anderen nichts tun. Aber es ist nichts, was die AfD aus eigener Kraft geschafft hat in den letzten Jahren. Sie hat schlicht als Opposition reagiert auf das Unvermögen und die Unfähigkeit, Krisen zu lösen. Und das ist auf dem politischen Markt dann auch ihr gutes Recht. Ob sie das wirklich ausreichend gut tut, darüber kann man auch anderer Meinung sein.
Herr Klenk, Österreich ist wieder mal die kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Ein berühmtes Zitat. Teile der AfD gelten als rechtsextrem und werden vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet. Ist das der Grund, warum man den Damenbesuch aus Deutschland bei Herbert Kickl so problematisch findet?
Ja, das ist natürlich eine... Es ist natürlich jetzt auch ein Framing zu sagen, die etablierten Parteien schwächeln so. Die FPÖ ist eine etablierte Partei. Kickl ist ein klassischer Berufspolitiker, der hat in seinem Leben nichts anderes gemacht, als Politiker zu sein. Und die FPÖ hat auch schon regiert, zweimal auf Bundesebene, einmal das Land Kärnten. Alle drei Male sind katastrophal schiefgegangen. Sie hat zwei Standbeine, den Rechtsextremismus und die Verharmlosung der Vergangenheit und die Korruption. In beiden Standbeinen steht sie sozusagen stabil da. Wir können jetzt in der Steiermark schauen, wo sich beide Standbeine darstellen. Also sie ist die halbe Kärntner.
Aber bei Standbeine sagt man doch immer, das sind die wesentlichen Teile des Erfolges. Würden Sie wirklich sagen, dass Korruption der Grund ist, warum die FPÖ gewählt wird?
Nein, aber über die Korruption wird relativ schnell hinweggesehen. Das sieht man jetzt auch nach Ibiza, wo so getan wird, als wäre das sozusagen eine Inszenierung gewesen und der Strache ist dort ganz unschuldig gesessen. Das, was droht, ist, glaube ich, schon was anderes als unter Haider und Strache. Haider und Strache waren als FPÖ-Politiker, glaube ich, viel weniger ideologisch, als es Kickl ist. Kickl ist ein Bewunderer Orbans. Kickl steht einer Partei vor, die einen Vertrag geschlossen hat mit der Partei Einiges Russland von Putin.
Das war allerdings noch unter Strache.
War noch unter Strache, aber er war sehr stark dahinter. Es ist eine Partei, die den Ramzan Kadyrov besucht hat, der Herr Gudenus, mit dem außenpolitischen Sprecher, mit dem Herrn Hübers, mit dem Ramzan Kadyrov, den wirklichen Folterpräsidenten, die dort posiert haben, um zu erklären, wie stabil dieses Land dort ist. Es ist eine Partei, die live vor Kamera zugegeben hat, wie sie sich finanziert, nämlich über Vereine am Rechnungshof vorbei, die gesagt hat, wenn du für uns Medien, ein Mediensystem wie der Orban einrichtest, dann kriegst du Milliardenaufträge aus der Bauindustrie, dann wirst du mit Steuergeld belohnt, deswegen ist der Herr Strache zurückgetreten. Und der Herr Kickl hat innerhalb weniger Wochen den österreichischen Bundesverfassungsschutz, das BVD, kaputt gemacht. Der BVD-Chef Griedling hat gerade ein Buch vorgelegt, in dem er ganz offen darüber spricht, wie dieses Amt...
Genau, aber dann nehmen wir das alles zusammen, egal wie man es sieht. Auch beim BVD gibt es ja auch durchaus andere Lesarten. Das hat vielleicht doch in den 10 Jahren davor mehr die ÖVP ruiniert, als dann in der kurzen Zeit die FPÖ. Aber egal, nehmen wir das mal so zusammen. Und trotzdem ist es so, dass die FPÖ seit mehr als einem Jahr praktisch in allen Umfragen auf Platz 1 ist. Und zuletzt gab es dann eine Umfrage im Profil, die für viel Aufsehen gesorgt hat. Man gesagt hat, ja, die FPÖ, aber Kickl nicht. Wo auch Herbert Kickl selber als Kanzlerkandidat auf 32% kommt. Muss man sich einfach daran gewöhnen, dass die FPÖ diese Stärke hat?
Nein, ich glaube, das liegt an der Schwäche der anderen Parteien. Der Andreas Babler ist gerade einmal 100 Tage im Amt und hat, glaube ich, in seiner Kommunikation noch viel zu lernen. Also er setzt halt auf seinen Retro-Sozialismus der 70er Jahre und sozusagen die Semperitwerke und das hungernde Kind. Und es gibt halt sozusagen dieses hungernde Kind, von dem Babler spricht, nicht so repräsentativ, dass es die Leute anspricht. Und der Nehammer hat versucht, sozusagen nicht ein konservativer, bürgerlicher Politiker zu sein, sondern hüpft halt der FPÖ nach. Und das wissen wir aus allen Ländern, dass dort, wo die Konservativen den Rechtspopulisten oder Rechtsextremen nachhüpfen, sie verlieren. Die Grünen stecken sozusagen in der Bredouille. Und das, was den großen anderen Parteien nicht gelingt, ist auch zu erklären, dass die Inflation unter anderem deshalb in Österreich so hoch ist, auch in Deutschland so hoch ist, weil wir noch immer eine relativ hohe Gasversorgung aus Russland haben. Dank der blau-schwarzen Regierung.
Herr Böchinger, das ist interessant, weil Herr Klenk hat angesprochen, das BVD und den Verfassungsschutz, ewiges Thema, jetzt schon sehr lang, zumindest in Österreich. Herr Kickl und Frau Weidel haben in ihrem Pressegespräch, haben sie sich als die wahren Verfassungsschützer dargestellt. Das ist ja schon interessant angesichts dieser Geschichte. Das wird ja nicht der Grund dafür sein, dass, dass beide vom tatsächlichen Verfassungsschutz beobachtet werden. Also das ist ein bisschen paradox.
Naja, grundsätzlich kann man schon diese Meinung auch vertreten. Es ist auch Verfassungsschützer irren vielleicht. Und ich glaube, grundsätzlich fürchte ich mich mehr vor dem, was der Verfassungsschutz nicht beobachtet, als vor dem, was er beobachtet. Der Verfassungsschutz soll seine Arbeit machen. Der Verfassungsschutz soll so weit wie möglich unpolitisch sein. Er soll sich nicht zum Werkzeug machen lassen von Mächtigen und politisch Einflussreichen. Sowohl in Deutschland gab es Fälle, wo das eben nicht so der Fall war. Also auch in Österreich gibt es immer Fälle, wo man das zumindest mutmaßen könnte, dass der Herr Griedling gerade jetzt im Nachhinein quasi eine Aufarbeitung macht mit einem Buch, die eine Zeit vielleicht auch überdeckt, die deutlich schlimmer war als das, was die FPÖ in sehr kurzer Zeit gemacht hat. Und ich glaube tatsächlich auch mit einem guten Ansatz zumindest. Ich glaube, die Idee, den Verfassungsschutz von diesem ÖVP-Vorfeldorganisationsnimbus zu lösen, war sicher nicht die schlechteste. Man darf nicht ganz vergessen, es war nicht so, dass der Herbert Kickl oder das Innenministerium da einmarschiert, sondern es war ein Auftrag der WKStA als Herrin des Verfahrens. Also schon etwas, was man durchaus machen kann.
Ich möchte nur verhindern, dass wir jetzt diese BVD-Diskussion führen, weil die ist sehr
Stellen wir mal kurz die Frage, Kickl als Innenminister, und machen wir eine 20-Sekunden-Bilanz. Was hat er da gemacht? Punkt 1 war, die allermeisten Asylanträge wurden positiv bewilligt. Das war in der Ära Kickl. Das ist eine ganz interessante Zahl, die der Gerald Knauf in seinem Buch...
Das werden Sie ihm nicht vorwerfen.
Das wäre ich nur, dass man mir nur man sieht, was... Ganz kurz, bitte. Bin gleich, sonst komme ich auf meine 20 Sekunden nicht. Also, große Klappe, hinten aber offensichtlich doch eine richterliche Bürokratie, die auch dem Herrn Kickl zeigt, dass man mit Parolen einen rechtsstaatlichen Apparat nicht einfach verändern kann, sondern wir haben eine relativ starke Gerichtsbarkeit, die eben im Zweifel gesagt hat, ihr kriegt einen subsidiären Schutz oder ihr kriegt ein Asyl. Also ich kann so sagen, poltern, aber im Hintergrund ist alles ein bisschen komplizierter. Zweiter Punkt war, alle europäischen Geheimdienste haben gesagt, mit Wien wollen wir nicht mehr kooperieren. Und das hat insgesamt zu einem Sicherheitsproblem geführt. Wir erleben das ja jetzt, wenn kooperiert wird, wird ein Islamist nach dem anderen aus dem Verkehr gezogen. Jetzt gerade wieder vorige Woche der 16-Jährige. Und in diesem Zeitraum war das BVD sozusagen mit dieser Intrige beschäftigt. Es gab eine große Untersuchungskommission, die das festgestellt hat. Das Ergebnis war, dass vor den Augen der Verfassungsschützer dieses aufgescheuchten Verfassungsamts, das keine internationale Kooperation mehr hatte, ein Terroranschlag stattgefunden hat. Vor unserer Haustür.
Für den also, ist der Herr Kickl als Innenminister die Verantwortung trägt.
Trägt er zumindest eine Mitverantwortung, natürlich. Das ist ja auch in dem Zerbes-Bericht relativ deutlich ausgesprochen worden, dass die BVD-Affäre so viele Ressourcen gebündelt hat, dass der BVD sich nicht auf seine Kernausgabe beschäftigt.
Also
und das sage ich Ihnen als jemand,
das waren schon
der,
deutlich mehr als 20 Sekunden.
Das sage ich Ihnen als jemand, nur damit Sie die Betroffenen spielen, damit Sie nicht glauben, wie verharmlos sind. Der Terrorangriff hat vor unserer Redaktion stattgefunden.
Ja, ich weiß.
Ja? Ja. Das, wovon ich rede.
Von meinem Büro auch, ja. Gut. Also um es zusammenzufassen, ich verstehe die Position aus Ihrer Sicht, aber sie ist natürlich nicht richtig. Ich glaube, ganz ehrlich, ein Satz, das BVD, das Innenministerium, die gesamte Struktur, die das Innenministerium in ÖVP-Ägide aufgebaut hat, ist es jedenfalls notwendig, da mal wirklich auch mit einem eisernen Besen durchzufahren. Das hat Herr Kickl vielleicht auf eine unzulässige Art und Weise versucht, offenbar gar nicht so unzulässig, weil es zumindest auch im Untersuchungsausschuss, den Sie zitiert haben, eher die Hinweise darauf gibt, dass der Grund gegeben war, als dass das Werkzeug falsch war. Und ich glaube auch, das muss ja noch entgegenhalten, die Asylanträge, ich weiß nicht, ob da so viel positiv beansprucht worden sind, das hat auch nichts mit dem Innenministerium zu tun. Es waren jedenfalls deutlich weniger Asylanträge in der Zeit. Und das ist schon auch diese Sogwirkung, die man mit falscher Politik aus dem Innenministerium hat, immer wieder auch macht. Das hat Herbert Kickl offenbar gut geschafft. Es gab weniger Asylanträge als je zuvor. Nachher wurden es auch wieder mehr.
Herr Wabetz, Sie waren lange Jahre ORF-Chef und Sie kennen also sich mit dem Fernsehen aus, haben aber alle Protagonisten der Führungsriegen aller Parlamentsparteien über die letzten Jahrzehnte mitbekommen, die Ihnen vertraut. Kommt Herbert Kickl auf dem Bildschirm einfach so viel sympathischer rüber als die anderen Parteivorsitzenden, dass er jetzt so gute Umfrageergebnisse erzielt?
Gut, das ist ja das Interessante am Phänomen Kickl, dass das genau natürlich nicht der Fall ist. Was aber auch zeigt, dass es nicht nur auf Fernsehwirkung ankommt. Offensichtlich gelingt es ihm, mit seiner Rhetorik bestimmte Themen anzusprechen. Vor allem kommt es aber darauf an, wen hat man als Gegner. Er scheut ja momentan zum Beispiel überhaupt die Konfrontation mit dem Gegner. Also setzt sich mit Babler einmal nicht hin, obwohl sie beide eingeladen waren zu einer Diskussion, weil er weiß, da könnte jemand sein, der in der Rhetorik ihm durchaus Probleme machen kann. Und das Faktum ist aber, dass die Menschen wissen, die Inflation ist menschengemacht und daher sich im Stich gelassen fühlen, Sorgen haben vor Wohlstandsverlust, Sorgen haben, dass von der EU abwärts sozusagen das Thema Migration nicht in irgendeiner Weise gelöst werden kann. Und aufbauend auch auf bestimmten Phänomenen, die in der Corona-Zeit der Fall waren. Ja, das ist die Stärke.
Aber dann ist es ja eigentlich auch, würde ich mal sagen, also wenn ich es versuche, neutral zu beobachten, alles, was Sie sagen, da würde ich sagen, das ist eigentlich vollkommen nachvollziehbar und fast logisch, dass die Leute sagen, das ist menschengemacht, die bisher verantwortlichen Parteien haben das gemacht, das ist dann eigentlich ja völlig klar. Dann sagt, jetzt haben die den Kahn in den Dreck gefahren, jetzt sollen mehr andere versuchen, den rauszuziehen. Ist doch ganz normal, oder?
Naja, menschengemacht, die Inflation ist einmal hauptsächlich, eine der Inflationsursachen ist der Krieg in der Ukraine.
Ja, das wird gerne erzählt, aber das ist ja auch nicht richtig. Das ist, ehrlich gesagt, das ist etwas, was die Menschen, glaube ich, längst durchschaut haben, vielleicht nicht genug. Natürlich hat der Ukraine-Krieg Auswirkungen, in Deutschland ja ebenso wie in Österreich. Aber dass die Inflation in unserem Land mehr als in Österreich, weil sie auf eine andere Versorgung gesetzt haben, zumindest in Teilen, durch eine falsche Finanzpolitik seit Jahrzehnten zustande kommt und durch eine falsche Energiepolitik obendrein, dass das Problem also zumindest hausgemacht ist und Putin ist mit seiner Aggression ausgenutzt hat. So viel Ehrlichkeit besteht ja in
Vielleicht sollte man faktisch nur ein Faktum in den Raum werfen dazu. Die Inflation war vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs bereits über 5%.
Genau. Okay, aber also die Energiepreise spielen eine ganz bedeutende Rolle und Österreich ist deshalb sehr hoch. Ich zitiere den Peter Michael Lingens, der jetzt gerade eine sehr lange Recherche dazu publiziert hat. Deshalb so hoch, weil wir noch viel stärker als Deutschland von russischem Gas abhängig sind. Warum sind wir von russischem Gas abhängig? Weil unter der blau-schwarzen Regierung solche Verträge gemacht wurden von Ministern, die nachher Gazprom-Beraterverträge bekommen haben. Und dagegen haben politisch eher Linke, nämlich die Grünen, immer protestiert und gesagt, liefert euch nicht den Diktatoren aus, liefert euch nicht den Autokraten aus. Genau das Gegenteil ist passiert. Und jetzt zu sagen,
deswegen fährt er dann nach Katar und nach Saudi-Arabien.
Natürlich, es ist jetzt zu sagen, das ist die Ambiguität, die wir gerade erleben.
Ja, nur diese Monokausalität.
Nur mit Sonnenenergie allein funktioniert es leider
nicht. Bin ich total bei Ihnen. Nur diese Monokausalität, ich glaube, die ist ein Grund, nicht nur bei diesem Problem, sondern bei vielen anderen politischen Krisen auch. Das mögen die Bürger im Einzelnen gar nicht durchschauen und nachfragen, weil sie mit ihrem eigenen Leben zu tun haben. Aber wenn Bürger erst einmal gemerkt haben, dass die Mehrheitsmeinung, die ihnen präsentiert wird, und Corona ist, glaube ich, eine Wegscheide in der politischen Beurteilung vieler Bürger, wenn sie auf die Politiker schauen, erlebt haben, dass sie mit guten Versprechungen oder auch mit Zwang in ihrem persönlichen Leben eingeschränkt wurden. Und die Inflation ist letztlich auch eine Einschränkung. Corona war viel drastischer. Und dann merken, dass sie nicht ehrlich behandelt wurden und dass noch nicht mal die Fähigkeit dazu besteht, Fehler zuzugeben, dann werden sie sich abwenden. Und das muss gar nicht immer eine inhaltliche Entscheidung sein. Das ist meistens eine emotionale Entscheidung. Eine Frage, wie werde ich als Bürger behandelt? Wie werde ich in meiner Meinung ernst genommen? Und vor allen Dingen die Frage, gehöre ich noch dazu? Und da haben die letzten Jahre einen eklatant furchtbaren Anteil daran geleistet, Bürger an den Rand zu schieben, was zu einer emotionalen Verbrüderung auch mit einer Partei führt, die ansonsten im politischen Kurs überwiegend negativ betrachtet wird.
Der Herr Kickl hat für den ersten Lockdown gestimmt und hat sich im Parlament hingestellt und hat eine Rede gehalten und gesagt, wie wichtig es ist, dass man diesen Lockdown verhängt.
Die AfD war an der Stelle auch nicht eindeutig.
Und in dem Moment, wo er gemerkt hat, dass es sozusagen Leute gibt, die wissenschaftsskeptisch sind, die anfangen, die medizinischen Empfehlungen zu kontagieren, hat er sein Fähnchen geschwenkt.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein... Entschuldigung.
Glauben, das ist so.
Letztlich ist es natürlich eine Glaubensfrage. Es ist ein Fakt, dass der Herbert Kickl vielleicht seine Meinung zum Teil geändert hat, aber vielleicht einfach, weil er gescheiter worden ist und sehr schnell gescheiter worden ist. Es haben genug Experten genau das Gegenteil von dem gesagt, was die Experten der Bundesregierung eben gesagt haben. Fakt ist, dass zum Beispiel Dr. Wenisch jetzt ganz klar sagt, die Impfpflicht war ein Irrweg. Also das Problem ist ja nicht, dass die anderen schlechter sind. Das Problem ist, dass das der Bürger auch merkt, dass rechte Parteien oftmals in ihrer Prognose sehr, sehr richtig gelegen sind.
Ja, aber der Punkt ist ja der, dass das eine ist sozusagen eine Diagnose, dass es wo Schwächebereiche gibt und es gelingt offensichtlich den Rechtspopulisten in bestimmten Bereichen gut. Was man aber genauso zeigen kann, dass sie es ja nie geschafft haben, auch wirklich längere Zeit irgendwie zu regieren und zu zeigen, dass sie das auch wirklich in irgendeiner Form besser machen.
Dass es mächtige Gegner gegeben hat. Ich meine, das Ibiza-Video war natürlich
ist ja jetzt egal, waren es gewisse Selbstsprengungen, also das von BZÖ angefangen und in der AfD, ich weiß nicht, wie viel fast Spaltung jetzt schon, bevor sie überhaupt regieren, der Fall ist. Man kann sich anschauen, jetzt die Frau Meloni, die so groß getönt hat, was sie nicht alles zum Stopp der Migration sozusagen machen wird und genau nichts macht. Und das Einzige, was sie zusammengebracht hat, fand ich skurril, jetzt in der Vorbereitung zu lesen, dass einer der Top-Manager, die sie bestellt hat, musste jetzt abberufen werden, weil er eine Mussolini-Rede in seinem Eingangsstatement sozusagen zitiert und nur seinen Namen reingesetzt und ist aufgeflogen. Also wenn man kein Personal hat, um auch entsprechend zu regieren, dann stellt sich sehr oft dann entsprechend heraus, unabhängig wie man gewählt wurde, dass das nicht funktioniert. Und das ist jetzt sozusagen insofern ein Weckruf auch für die sogenannten etablierten Parteien oder die anderen Parteien zu zeigen, in dem Jahr in Österreich und in den 1,5 Jahren oder 2 Jahren, die es in Deutschland noch eine Regierung gibt, dass es besseres Handeln gibt und bessere Alternativen.
Jetzt, Sie haben ja schon angesprochen, es ist ja in Deutschland und in Österreich ungefähr gleich. In Deutschland gibt es auch große Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition aus unterschiedlichen Gründen. Und tatsächlich ist also Ihre ehemalige Partei, die AfD, jetzt mit, glaube ich, 22% bei den aktuellen Umfragen auf Platz 2. Freut Sie das?
Nein, das freut mich nicht, weil die Situation insgesamt nicht erfreulich ist und weil das, was viele Bürger sich wünschen, und diesen Wunsch kann ich durchaus nachvollziehen, dass sich etwas ändert, in dieser Konstellation nicht zu erreichen sein wird. Aus mehrerlei Gründen, weil es eher vermutlich Allparteienkoalitionen gegen die AfD, allen voran in den Bundesländern, aber vermutlich auch in einer Bundesregierung geben würde. Und weil de facto in einigen Bundesländern die Unregierbarkeit droht. Zudem erwarte ich vom Personal der AfD, das ich hinreichend persönlich kenne, keine bessere Politik, weil in der Tat das Problem das schlechte Personal in der Politik ist. Und das haben nach derzeitiger Lesart in Deutschland alle Parteien mehr oder weniger gemeinsam als dramatisches Problem. Die Ampelregierung geht da mit allerschlechtestem Beispiel voran, aber in der Tat kann ich für meine ehemalige Partei auch nicht sagen und auch nicht die Person herauspicken, bei denen ich wüsste, dass es besser
funktioniert. Das ist der Grund, wenn Sie waren ja 2013 bei der Gründung schon dabei sind, dann relativ bald Bundessprecherin geworden, 2017, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
2013 schon aber.
2017 sind Sie dann
gegangen.
Ja. Warum eigentlich genau?
Das füllt jetzt ein Buch, das schaffen wir heute Abend
das schaffen wir nicht. Aber vielleicht könnten Sie mit den 20 Sekunden probieren, die Herr Krenk vorhin angesprochen hat.
Ja, ich versuche es. Es gab eine Vielzahl von Gründen, unter anderem die Unfähigkeit zu einer Mäßigung, auch die Unfähigkeit zu einer politischen Strategie, auch ein Abfall von zu Beginn vorhandenen, auch freiheitlichen Ansätzen, die die AfD noch heute in ihrem Grundsatzprogramm steht, aber personell nicht mehr lebt. Und auch in der Tat den Umgang mit den eigenen Extremisten, der einfach ein Unehrlicher war. Und das habe ich wahrscheinlich noch gar nicht alle benannt, aber das waren Gründe, die für mich 2017 von innen zum Schluss führten, dass das, was ich mit dieser Partei bewegen wollte, warum ich sie mitgegründet habe, nicht mehr zu machen
war. Also sagen die Unfähigkeit zur Mäßigung, ich nehme an, dass Herr Höcke ein wesentlicher Faktor ist, auch in der, oder Extremismen in der eigenen Partei, Unfähigkeit zur Mäßigung. Was ist dort das Problem? Ist das eigentlich die tatsächliche innere Führung?
Also ich weiß, das hören vor allen Dingen AfD-Wähler in Deutschland überhaupt nicht gern, aber Björn Höcke ist ein lupenreiner Nationalsozialist deutscher Prägung. Er hat darüber ein Buch geschrieben, das kann man lesen. Das hat er selbst autorisiert. Insofern gehe ich davon aus, dass es sehr authentisch ist und dass er nichts dagegen hat, dass diese Dinge in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Aber er ist bei weitem nicht der Einzige. Und die AfD ist seit Beginn an auch von entsprechenden Netzwerken infiltriert worden, die damals als solche nicht erkennbar waren. Das haben wir auch zu spät gemerkt, das habe ich auch zu spät gemerkt. Und wir dachten, wir könnten sie besiegen, was wir nicht geschafft haben. Das Problem aber in jeder Partei, die mit solchen Problemen zu kämpfen hat, und nahezu jede Partei hat mit extremistischen Mitgliedern zu kämpfen, ist, dass diese Partei es nicht geschafft hat, die Netzwerke in den Griff zu bekommen. Denn Extremisten sind niemals in der Überzahl. Es sind immer Aktivisten in einer Minderheit, die Opportunisten, die diese Personen dulden und ihnen letztlich zu Machtstrukturen verhelfen. Die sind das Problem.
Jetzt gibt es aktuelle Umfragen in Deutschland, wo 47% der Deutschen für ein Verbot der AfD sind, aus den Gründen wohl, die Sie gerade angesprochen haben. Würden Sie sich dieser Meinung inzwischen anschließen?
Na, ich habe mich gewundert, dass der Verfassungsschutz in Deutschland die AfD nicht viel früher angefangen hat zu beobachten, als er es tatsächlich getan hat. Aber in den Verfassungsschutz, der sicherlich auch seine Schwächen in Deutschland hat, kann ich nicht hineinblicken. Dazu fehlt mir die Innenkenntnis. Ich glaube derzeit nicht, dass ein Verbot gesellschaftlich funktionieren würde, weil allzu offensichtlich ist für viele Bürger, die mit den Details nicht vertraut sind, dass es natürlich primär um die Beseitigung eines inzwischen recht potenten politischen Gegners geht. Und damit wird der Verfassungsschutzauftrag natürlich politisch bewertet. Zudem ist der Verfassungsschutz in Deutschland auch nicht komplett politisch unabhängig in den letzten Jahren. Insofern kann ich das Misstrauen der Bürger verstehen. Ich glaube dringend, dass wir einen funktionalen und politisch unabhängigen Verfassungsschutz brauchen. Und ich glaube in der Tat, dass die größte Bedrohung für die Demokratie die Extremisten sind, allerdings von beiden Seiten.
Sie sagen, das sind eine kleine Aktivistengruppen in den Parteien, immer nur die Extremisten, aber die schaffen es dann ja doch irgendwie relativ gut, eine Partei im Griff zu haben. Und die ist dann trotzdem erfolgreich, nicht? Und rechte Parteien wie die AfD, egal wie groß dieser Kern ist, ein Extremismus, den Sie angesprochen haben, sind derzeit sehr erfolgreich, alle im Umfragehoch. Und die Frage ist, warum? Und ich schlage vor, dass wir uns dazu einen kurzen Beitrag anschauen.
Die Rechten sind im Umfragehoch. Herbert Kickels FPÖ ist seit Monaten schon auf Platz 1. In Deutschland behauptet die AfD bereits Platz 2 hinter der CDU. Warum ist das so? Die diese Woche veröffentlichte Mitte-Studie der Universität Bielefeld liefert Antworten. Lediglich 8% der Befragten vertreten rechtsextreme Ansichten. Doch immer mehr erheben den Vorwurf, ihre Meinungsfreiheit würde beschnitten. Jeder Dritte ist der Ansicht, er dürfe nicht mehr alles sagen, was er denkt. 58% glauben, bei jeglicher Kritik an der Migrationspolitik würde man sofort als Rassist abgestempelt. Und jeder Dritte glaubt auch, dass Politik und Medien unter einer Decke stecken. In Österreich behält gar jeder Zweite das, was er denkt, lieber für sich. Ist der Höhenflug der Populisten Ausdruck des Protests?
Kann es sein, dass der Erfolg der Rechten nicht zuletzt daran liegt, dass die über Dinge reden, über die Linken lieber schweigen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Linken Angst haben, tatsächlich manche Dinge aufs Tapet zu bringen. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen die Medien mit der Politik unter einer Decke stecken. Das ist eine Verschwörungserzählung. Das Interessante an diesem Befund ist doch, dass die rechten Parteien, die jetzt sozusagen die Karte der Meinungsfreiheit spielen, mit jenen Parteien kooperieren wollen, die oppositionelle Ideen ausschalten wollen. Orban, Putin, schauen wir nach Polen. Es sind sozusagen immer die befreundeten Parteien, die eigentlich gerade die liberale Demokratie, indem man Meinungsfreiheit hochhält, unterdrücken, kaputt machen, die Putin noch die Hand geschüttelt haben, noch vor wenigen Jahren, noch vor Antritt der Krim und ihn bewundert haben, die jetzt sozusagen so tun, als würde hier keine Meinungsfreiheit herrschen. Ich glaube, das Problem geht ein bisschen tiefer.
Aber
glaube,
kann man das Problem wirklich diskutieren, indem man sagen, dann auf Orban und nach außen schaut?
Das Problem geht tiefer. Das Problem hat natürlich mit der Digitalisierung der Öffentlichkeit zu tun, dass jeder auf seinem Handy eine Flut an Nachrichten bekommt und sich den ganzen Tag die Frage stellt, warum lese ich das nicht in den Zeitungen? Ich lese schon mal FPÖ-TV an oder weiß nicht, Auf1-TV und denke mir, warum kommt das da nicht vor? Und wir leben in einem Zeitalter der Rückkehr der Propaganda, in der sich ein Politiker in seinen eigenen TV-Sender setzt und dort beklagt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien also nicht unabhängig genug sind. Das ist ja mal paradox. Ja, und die Leute schauen sich das an, schauen sich das Parteifernsehen an und sagen, das ist unabhängiges Fernsehen, dieses Parteifernsehen. Und da haben wir es mit einer Verwirrung, einer allgemeinen Verwirrung zu tun. Die Leute,
ich würde jetzt zuerst einmal gerne prüfen, ob das sagen, in der Meinung der anderen wirklich so ist, wie Sie sagen. Also es gibt nicht eine Art Tabuisierung von Themen, sondern es gibt nur eine Verschwörungserzählung von Leuten, die sagen, nur ihres hören wollen. Ist das so?
Sie sind auf dem linken Auge ziemlich blind. Also ich kenne den ORF natürlich nicht so gut wie die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland. Aber dass die allermeisten Journalisten, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland arbeiten, ganz klar grün verortet sind und ganz klar Parteipropaganda für die grüne Sache machen, das müssen Sie den allermeisten Bürgern in Deutschland nicht mehr erklären. Sowohl die Faktenchecks, auch die Glaubwürdigkeit von, Fachsendungen ist auf einem Tiefpunkt angelangt im deutschen Fernsehen. Was nicht heißt, dass Menschen sich auch einseitig über Internet informieren. Das ist davon unbenommen. Lassen Sie das ganz kurz in der Zusammenschau sehen. Das heißt, wenn Propaganda gemacht wird, wenn man das beklagt, dann muss man so ehrlich sein zu sagen, sie wird von allen Seiten betrieben. Was fehlt, ist ein vernünftiger Wettbewerb zwischen diesen Plattformen. Und dass der nicht stattfindet, dass es zu diesem Austausch nicht kommt, das liegt vor allen Dingen in der Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. In Deutschland nimmt dieses Fernsehen 8 bis 9 Milliarden Euro pro Jahr vom Bürger ein und schafft es nicht, die verschiedenen Meinungsströmungen in diesem Land darzustellen. Das wäre aber Ihr Auftrag. Das tun Sie nicht. Zweiter Punkt vielleicht noch, weil Sie ja anstatt nach innen gleich nach außen geblickt haben. Das ist auch ein beliebtes Narrativ der Linken, alle rechten Parteien in einen Topf zu werfen. Und entweder wissen es nicht besser, dann gäbe es da einen Lerneffekt vielleicht, oder sie wollen es so. Denn es stimmt nicht, dass es diese eine große rechte Parteienfamilie gibt. Ich habe das vorhin gerade gesagt, die AfD ist international total isoliert. Außer der FPÖ hat sie keinen Partner in Europa. Selbst im Europaparlament sitzt sie zwar in einer Fraktion, aber es gibt die große europäische rechte Parteienfamilie, die sehr unterschiedlich ist, weil die Länder unterschiedlich sind, sind sich nicht einig in einigen Punkten. Und dort ist die AfD weithin kein Partner. Und selbst die FPÖ sitzt im Europaparlament in einer Gruppe, in der nicht die Regierungsparteien aus Italien, Schweden oder Finnland angehören. Es gibt also diese Konformität nicht, die es ja links auch nicht gibt. Und das größte Problem in der politischen Diskussion gerade in Österreich und in Deutschland ist, dass von linker Seite immer so getan wird, als sei rechts der Mitte alles ein Problem. Dabei haben wir linke Vielfalt. Die Rechte fehlt aber. Und da es die Rechte nicht gibt, werden die Leute die Parteien wählen, die gerade da sind. Was wir aber wirklich bräuchten, wäre rechte und linke Vielfalt. Und da müsste man sich von der FPÖ genauso wenig
flüchten wie von der AfD. Ich möchte kurz ein korrigieren, aber das ist jetzt wichtig. Sie sagen, der Journalismus ist so links und so grün. Gehen wir mal die österreichischen Medien durch. Die Kronenzeitung ist wirklich alles nur nicht links. Die Zeitung Österreich ist alles nur nicht links. Der Kurier gehört der Raiffeisen, ist alles nur nicht links. Die Presse gehört der Kirche, die ist alles nur nicht links. Die kleine Zeitung
in kurzer Zeit relativ viele faktische Fehler drin.
Die Salzburger Nachrichten, die Oberösterreichischen Nachrichten, das sind ja alles nicht linke Blätter. Der ORF hat seinen Chefredakteur deshalb verloren, weil er auf seinen Handychats mit dem freiheitlichen FPÖ-Chef darüber verhandelt hat, ob man irgendwie einen Einfluss in die Redaktion nehmen kann. Und er hat so getan, als könnte er es. Er könnte es wahrscheinlich
gar nicht. Dann haben wir da verschiedene Wahrnehmungen offensichtlich.
Also wenn wir von der linken Hegemonie der Medienszene ausgehen.
Ich möchte nur auf das Inhaltliche zurückbringen, weil die parteipolitischen Mädchen, die kann man eh immer machen. Ja. Aber was in dieser Untersuchung, in dieser Studie rauskam und worum es, glaube ich, mehr geht, ist die Frage, woher kommt das Gefühl so vieler Bürger, dass die Dinge, die sie sehen und die ihnen wichtig sind, im öffentlichen Diskurs von Politik und Medien nicht vorkommen. Und ich glaube, wir haben über die Covid-Pandemie schon geredet, sehr viel davon kommt noch immer aus dem Jahr 2015, wo es einfach das Gefühl gab, dass es von Politik, wir schaffen das, so quasi festgelegt von der deutschen Bundeskanzlerin, das Gefühl gab, dass auch die öffentliche Berichterstattung in einem Bevormundungsmodus auf die Leute losgelassen wurde, den sie einfach nicht wollen.
Das wird behauptet und wenn man sich es genau anschaut, kommt man darauf, dass das in dieser Weise nicht stimmt.
Ah, ich habe
selbst in meiner Zeitung, ich selber habe einen Kommentar geschrieben über das Einwanderungsmärchen und wir sollen uns nicht das Märchen erzählen, dass da lauter Flüchtlinge kommen. In unserer eigenen Zeitung, im Falter, die also keine rechte Zeitung ist. Wir haben in unserer Zeitung im Jahr 2002 die ersten Berichte darüber geschrieben, welche Islamisten sich in Wiener Moscheen herumtreiben. Man muss das nur lesen. Man kann das natürlich immer behaupten und man kann es so lange behaupten, bis es die Leute glauben.
Die Bild-Zeitung hat groß mit Teddybärchen aufgemacht. Insofern, Dank an Sie, wenn Sie es anders gemacht haben.
Ich sage es ungern, Herr Klenk, aber die österreichische große Öffentlichkeit wird nicht durch den Falter dominiert. Also auch wenn Sie dort schon, man wird in jedem Medium Beispiele für was anderes finden, aber Herr Wrabetz, Faktum ist doch, und wenn ich richtig informiert bin, wurde das in den großen öffentlich-rechtlichen Anstalten in Österreich und in Deutschland später dann auch sehr reflektiert, dass das Jahr 2015 doch ein sehr gutes Beispiel dafür war, dass es eine Art pädagogische, bevormundende Berichterstattung gab, in der klar war, das ist die Haltung, die wir alle jetzt zu haben haben.
Also so weit würde ich eindeutig nicht gehen, weil es ja von niemandem da irgendwelche Anregungen oder Anordnungen gegeben hat. Jetzt sind wir, was da eingeblendet ist, Refugees Welcome, sondern dass das eine Berichterstattung war, die dann, es hat sich ja in der Berichterstattung was geändert, es hat sich aber auch in der Stimmung der Bevölkerung etwas geändert und das das ist dann der Fall. Dann ist das Thema jetzt einmal die letzten Jahre eigentlich absolut in den Hintergrund getreten und jetzt mit den Aufkommen der neuen Migrationswelle wird es wieder stärker ein Thema sein. Und ich glaube, dass da auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also in Österreich jedenfalls, sehr wohl ganz neutral berichtet, was für Maßnahmen setzt die Regierung, auch um Dinge zu versuchen in den Griff zu bekommen, welche Probleme sind damit verbunden. Also
Und diese Diskussion, diese Reflexion hinterher, die gab es nicht. Sie haben den Eindruck, man hat das auch 2015, haben das die öffentlich-rechtlichen Medien und die großen Medien alle so gemacht.
Das stimmt doch nicht, es gab ständig eine Reflexion, schon im 16er Jahr, spätestens mit Köln gab es die Reflexion. Das stimmt doch so nicht. Ich war damals am Westbahnhof und das waren tatsächlich sehr viele Leute, die geflohen sind und das hat die Leute berührt. Und es gab dort alte Omas, die Teddybären den Kindern gegeben haben. Das hat es ja auch gegeben. Und die Leute sind ja auch zu einem sehr großen Teil in diese Gesellschaft aufgenommen worden, in vielen kleinen Dörfern. Meine Nachbarin ist ein iranisches Mädchen, das vor dem IS geflohen ist. So, die geht jetzt dort in die Schule und ist dort in der Tanzgruppe. Das sind ja auch Realitäten. Ich schließe nicht aus, dass es Journalisten gibt, die in guter Absicht sagen, über das sollen wir nicht berichten. So wie Sie da hinten jetzt die Bilder einblenden von einem Flüchtling, der einem den Mittelfinger zeigt, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, dieses Bild zu zeigen und nicht das von meinem Nachbarkind. Das ist eine bewusste Entscheidung.
Hatten wir nicht vorliegen.
Ja, aber da machen Sie ja auch eine Bevormundung der Bevölkerung, weil Sie zeigen wollen, wie naiv und blöd die linken Journalisten sind, die da sitzen und leugnen, dass es Probleme gibt. Natürlich gibt es die Probleme. Riesige Probleme gibt es. Und noch einmal, diese Integrationsprobleme, die islamistischen Probleme, haben wir als Zeitungsredaktion live vor unserer Haustür erlebt. Das braucht mir niemand erzählen. Es braucht mir niemand erzählen, dass der Islamismus und dass die Radikalität der Leute ein Problem ist. Unsere Kellnerin im Café Salzamt und unser chinesischer Koch ist erschossen worden vor unserer Haustür. Das ist naiv zu glauben. Nur wer hat denn die Gefängnisse kaputt gespart, wo diese Leute hätten resozialisiert werden sollen? Wer hat denn den Verfassungsschutz so aufgestellt, dass er diesen Menschen nicht entdeckt hat, obwohl es Warnungen aus der Slowakei gibt? Wer hat denn nachher den Verfassungsschutz nicht so aufgestellt, dass wir international so vernetzt sind, dass wir diese Leute finden? Das waren nicht die Linken. Und da wäre ich ein bisschen emotional. Sind die Linken in Österreich nicht für die Sicherheitspolitik zuständig. Seit dem Jahr 2000, seit 23 Jahren regiert in Österreich das Sicherheits- und Integrationsministerium die ÖVP oder die FPÖ und nicht die Linken. Das ist doch ein Strohmann, den Sie da aufstellen. Seit einem Vierteljahrhundert ist die Sicherheitspolitik konservativ rechts. Und Sie tun so, als wären es die Linken. Das ist doch absurd.
Ich glaube, es würde man auch Widerspruch zulassen sollen, glaube ich.
Ja, ja. Also erstens habe ich da keinen Mittelfinger gesehen, sondern es war ein Victory-Zeichen, glaube ich, was Sie da.
Der hat da hinten.
Nein, hat keiner. Aber Ich glaube, dass es erstens unzulässig ist, die schöne Geschichte von dem Einzelfall, der funktioniert, darzustellen und dem gegenüberzustellen, was eigentlich das Grundproblem ist. Es ist auch völlig unerheblich, ob Konservative oder Linke und so weiter in den Nationalstaaten Verantwortung für das Innenministerium haben, weil wir in Wahrheit europaweit uns die Schuhbänder so zusammengebunden haben, dass wir nicht mehr voneinander wegkommen, ohne dass jeder hinfällt. Und genau das passiert. Wir haben letztlich mittlerweile eine Situation, wenn wir zum Beispiel jemanden absprechen, dass er einen Aufenthaltstitel bei uns hat, dann gibt es einen EMRK-Richter, der kein Österreicher ist, darüber urteilt, ob der bei uns bleiben darf oder nicht. Und genau für solche Sachen haben die Leute immer weniger Verständnis. Wir brauchen nicht über die Menschenrechtskonvention reden. Die ist, glaube ich, jedem klar, dass die wichtig ist und auch so bleiben soll. Aber wir sollten darüber sprechen, wie sie zur Anwendung kommt und wer sozusagen mit Rechtsetzungslogistik, die in Kontinentaleuropa null Historie hat, plötzlich Gesetze macht.
Dass ein EMRK-Richter entscheidet, ja, haben wir in unserer Verfassung mit zwei Drittel Meinung entschieden. Das ist ein Volkswille.
Ich sage Ihnen eines, Sie könnten diese EMRK ganz so leicht in die Verfassung nehmen, ohne uns dennoch diese...
Die ist in der Verfassung.
Die ist nicht in unserer Verfassung, sondern wir unterwerfen uns mit einem Satz dieser EMRK. Das Grundproblem ist die Anwendung, der Anwendungsbereich und wer darüber urteilt. Die Menschen haben kein Verständnis mehr, dass Migration in egal welcher Art und Weise, und das ist etwas, was die Linken einfach vergessen oder überzogen haben, bei uns landet. Da geht es mittlerweile so weit, dass man selbst bei Asylverfahren, wo man sagt, ja, das müsste sein, in der Bevölkerung eine negative Meinung herausholt. Und das ist gefährlich. Und das haben nicht Rechte geschaffen. Das haben Linke geschaffen mit ihrem Übermaß an Gefallsucht, mit ihrem Übermaß an Aufweichung von Systemen, die sie als schlecht, als atavistisch oder sonst was erachten.
Ich würde gerne mal zurück. Keine Linken in Österreich. Was reden Sie?
Es geht nicht darum, wer die Regierung sitzt. Es geht darum, wer die Meinungshoheit hat. Es geht darum, wer die EU-Kommission Kinder ist konservativ erzieht, wer die Journalistenrigen bestellt und so weiter.
Ich fand es ja ganz spannend, von Ihnen zu hören, Herrn Vrabitz, und ich möchte freundlich widersprechen. Jetzt hat rückblickend erscheint hier das Bild, dass es eine in Ihren Augen und auch in Ihren Augen, Herr Klenk, differenzierte Berichterstattung 2015 gegeben hat. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Und im Übrigen hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland in Person, ich glaube, es war Herr Restle, vor einiger Zeit zugegeben, öffentlich, dass man 2015, das war ein ostdeutsches Phänomen, die Pegida-Bewegung, die ich ja vor der Haustür hatte und wo wir uns auch positioniert haben damals, wo Menschen auf die Straße gegangen sind, die zumindest anfangs, in den ersten Monaten, quer durch alle Schichten der Bevölkerung zu sehen waren, gegen diese Art von illegaler Migration protestiert haben. Und sie wurden, so wie die Euro-Kritiker zu Europafeinden deklariert wurden, von ausreichend Journalisten, ich muss sie nicht zählen, es hat gereicht, dass sie am Ende in der Mehrheit waren, wurden Menschen, die illegale Migration in Deutschland kritisiert haben, zu Menschenfeinden gemacht. Das ist mir auch selbst passiert mit all den Absurditäten, die Journalisten dann, egal ob dazu angehalten oder nicht, man braucht Menschen nicht dazu überreden oder zwingen, etwas zu tun. Die Menschen sind Herdentiere, Journalisten sind da nicht besser als alle anderen. Und wenn man weiß, dass man zu einer mehrheitlichen Gruppe gehören will, dann schreibt man Dinge, die von einem erwartet werden. Da braucht man keine DDR, kein DDR-System und keine Staatssicherheit, damit sowas funktioniert. Insofern ist diese Darstellung einfach grob realitätsverfälschend, die Sie hier bringen. Und ich glaube, dass in Österreich der Prozess der Erkenntnis, dass es so nicht funktioniert, viel zeitiger eingesetzt hat als in Deutschland. Da gibt es definitiv Unterschiede. Auch in Deutschland hat er eingesetzt. Das Problem ist nur, dass man bis heute über die politischen Versäumnisse, nämlich das Auseinanderhalten von illegaler Migration, wie jetzt in Lampedusa, Asylbewerbern, Kriegsflüchtlingen, nicht unterscheiden wollte. Ich habe im Parlament gesessen, ich habe die Diskussion durchgemacht. Es war politisch nicht gewollt von einer Merkel-Regierung, nicht auch von konservativen Regierungen in den Bundesländern. Insofern haben Sie recht, die sogenannten Konservativen in der CDU und die SPD allemal, sie haben alle mitgemacht, sie wollten dieses Thema nicht anfassen und sie wollen es bis heute nicht, weil sie auch nicht wissen, wie. Das weiß eine AfD zwar auch nicht, aber keiner hat das Thema angepackt. Und insofern ist es einfach grob falsch zu sagen, dass es da irgendeine Differenzierung gegeben hat.
Das Problem ist, es ist ein kompliziertes Problem.
Ja, da bin ich bei Ihnen.
Und das Interessante ist ja, und ich habe mir diese Zahlen noch einmal angeschaut, die Asylanerkennungsrate unter Kickl war so hoch wie nie zuvor in der Geschichte.
Ja, da sind Sie sich ja schon nicht, einig.
Weil es weniger Anträge gab.
Das sehen Sie ja, dass es kompliziert ist. Es ist eben im Einzelfall kompliziert zu entscheiden.
Aber das war gerade nicht mein Punkt.
Der Prozentsatz bei weniger dann höher ist,
der Punkt ist doch der, dass damals, ja, wie das war ja die in der Wahrnehmung der Menschen, die Flüchtlingswelle aus Syrien, aus einem furchtbaren Krieg. Und da hat es eine ganz breite Stimmung in der Bevölkerung gegeben, ja, auch bei den Medien, die das reflektieren, dass sozusagen man hier helfen muss.
Aber darum ging es
hat sich aber, oh ja, darum ging es ja.
Nein.
Und dann war jedenfalls der ORF, das war nicht unumstritten, das gebe ich zu, bei den Ersten, der gesagt hat, es sind nicht nur Flüchtlinge, sondern auch in einem relativ hohen Ausmaß, also Menschen, die einfach ein besseres Leben sich bei uns vorstellen. Und diese Diskussion hat sich sehr wohl reflektiert und da hat es Ereignisse gegeben, also Köln ist schon gesprochen worden, wo man das vierte Quartal 2015... Ja, da
natürlich stimmt das.
Schon. Deutschland jedenfalls.
In Deutschland stimmt das
ja
wohl.
Ja, aber ist jetzt auch, es wurde berichtet und daher würde ich das Jahr 2016, ja, wo dann darüber eine sehr breite Diskussion in der Regierung, wie kann man das stoppen und türeln und Zäune, eine Regierung gestürzt ist, das wurde natürlich alles reflektiert, ohne dass man da eine Meinung in die eine oder andere Richtung gemacht hat.
Das Problem ist, dass wir innerhalb der letzten 15 Jahre sehr viele große Krisen hatten, die wir nicht vorhergesehen haben.
Aber lustigerweise, die Rechnung haben schon immer vorhergesehen.
Die Finanzkrise,
das wirft man ihnen vor.
Die Flüchtlingskrise, den Ukraine-Krieg, glaube ich, die haben die Rechten nicht vorhergesehen. Ich glaube, an die Flüchtlingskrise haben die Rechten nicht vorhergesehen.
Da liegen Sie falsch. So. Es war vorhersehbar, Herr Klenk, vielleicht kann ich das sagen. Sie müssten doch nicht mal auf Politiker hören, Sie hätten nur auf Ihre eigenen Beamten hören müssen. Ich habe schon 2014 mit einem Beamten gesprochen, der gesagt hat, ab 2012 wurden zumindest in Deutschland die Sachleistungen auf Geldleistungen umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt war der Anstieg der Asylbewerberzahlen sichtbar. Und diese Zahlen, diese Fakten standen der deutschen Bundesregierung zu jedem Zeitpunkt besser zur Verfügung als einer frisch gebackenen Partei. Das stimmt einfach nicht. Die Eurokrise war vorhersehbar. Also das ist einfach das gleiche Spiel, das ich an Politikern so irritierend finde. Sie haben es selbst nicht gesehen, vielleicht, mag sein, aber Sie hätten es sehen können und es wäre Ihre Aufgabe gewesen, sich dann hinzustellen und zu tun, als sei die Eurokrise, die Ablehnung dieser Art von EU, die Migrationskrise, ein Naturereignis gewesen. Das ist schlichtweg nicht ehrlich. Und wenn es so wahrgenommen wird von Politikern, dann kann ich nur sagen, das sind dann die Politiker, die wir definitiv nicht brauchen.
Ich habe nicht gesagt, dass es ein Naturereignis war. Ich gesagt,
doch, wir konnten es nicht vorhersehen. Heißt nichts anderes als, wir konnten leider nichts machen.
Darf ich einen Vorschlag machen? Ich möchte noch zu unserem zweiten Thema, das ich angekündigt habe, kommen. Und möchte jetzt nur zu diesem ganzen Themenkomplex Politik, Migration, Medien, zwei Details noch. Das eine ist, und Sie haben ja gesagt, das ist dann, wenn man hinschaut, sehr kompliziert. Und das ist vielleicht doch auch schwierig, dem Innenminister Kickl vorzuwerfen, dass die Asylanerkennungsquote so hoch war. Denn das zeigt ja auf der anderen Seite nur, dass der Rechtsstaat offensichtlich funktioniert, egal wer Innenminister ist. Aber der Hauptvorwurf an Rechtspopulisten in dem Fall hauptsächlich in unseren Diskussionen der letzten Jahre ist, dass wir nur gegen etwas sind und keine sagen aktiven, positiven Lösungsvorschläge haben, wie man zum Beispiel im Migrationsbereich, was man machen könnte. Das ist der Hauptvorwurf. Jetzt würde ich gerne die beiden Mitdiskutanten hier, die eher das rechte Lager vertreten, sagen, was ist denn Ihre Lösung? Oder stimmt's? Haben Sie gar nicht. Sagen Sie nur, es ist falsch.
Also einmal grundsätzlich muss man schon sagen, dass das Benennen eines Problems nicht automatisch immer destruktiv ist. Das, was Sie sagen, es waren Naturereignisse und so weiter, und man hat das nicht vorhergesehen.
Ich habe nicht gesagt, es ist ein
Naturereignis. Diejenigen, die das aber rechtzeitig schon vorhergesehen haben, und ich sage jetzt einmal sowohl die Corona-Impfpflicht-Wahnsinnsthematik als auch Migrationsströme, als auch Krisen im Bereich Osteuropa, Ukraine, natürlich haben das Leute vorhergesehen, das sind letztlich die dann Schwurbler sind, Verschwörungstheoretiker sind, die niedergemacht werden, denen die Glaubwürdigkeit und ihre Ernsthaftigkeit entzogen werden. Das ist ein Grundproblem. Man sollte vielleicht die Menschlichkeit abgesprochen wird. Man sollte einfach auch auf Leute hören in einer liberalen Demokratie, die Antithese zu dem vertreten, was man selbst vertritt.
Ich finde es ja super mit der Impfpflicht. Das ist ja immer die Impfpflicht erwähnen. Die höchsten Todesraten hat es gegeben im schwarz-blauen Oberösterreich. In den Heimen, in denen Ihre Partei nicht dafür gesorgt hat, dass die alten Leute geschützt waren. Man kann jetzt natürlich immer die Impfpflicht, die in Österreich übrigens nie in Kraft getreten ist, die höchsten...
Ein destruktiver Argumentation.
Nein, Ansatz. Überhaupt nicht destruktiv. Sondern wie kommen denn die alten Leute dazu, in den Altersheimen, dass sie nicht geschützt werden? Darüber reden wir nicht
mehr. Vielleicht können wir bei der Migration bleiben, da waren wir nämlich gerade...
Das war mein Thema. So.
Und die Migration ist kompliziert. Das hat der Herr Kickl selbst gelöst. Ja. Er hat zwar die berittene Polizei irgendwie einführen wollen, das hat
das
dann doch nicht funktioniert.
Die Lächelstellung eines Ansatzes.
Und seine Pferdewürmer-Mittel, wo selbst die Pharmafirma das Mittel herstellt. Ja. Klar, aber selbst die Pharmafirma, die das Mittel hergestellt hat, hat gesagt, das ist ein Quatsch. Ja. Ich möchte nicht wissen,
wie wir... Aber Faktum ist...
Aber interessanterweise... Aber interessanterweise möchte niemand meine Frage beantworten, was das
Konzept ist. Das sind ja lauter Behauptungen, die da hergestellt werden.
Sehr gern. Aber vielleicht können wir, Sie hatten, ich glaube, Sie waren das, dankenswerterweise. Sorry. Indem Sie auch gleich die italienische Ministerpräsidentin dort als jemand betiteln, der an Lösungen nicht interessiert ist. Aber dann fragen wir doch, das haben Sie auch gerade gesagt, Sie kann es nicht, bei der Frage der Migration in Lampedusa. Ja, vielleicht, ich versuche es. Vielleicht geben Sie mir die paar Minuten. Also, was Meloni wunderbar zeigt, und da kann ich ihr als Deutscher, anders als viele, zum Beispiel die AfD, wird überhaupt gar nicht böse sein. Sie zeigt, dass das Migrationsproblem in der Tat nicht allein aus den Nationalstaaten gelöst werden kann. Warum? Nein, es wäre zu lösen gewesen, wenn nicht die Europäische Union seit Jahren, und das liegt mehr als 10 Jahre zurück, diese Fragen und die Kompetenz darüber nach Brüssel geschoben hat. Da muss ich leider unsere Bundesregierungen der Vergangenheit, allen voran Merkel, benennen, die genau das befürwortet haben, und alle anderen europäischen Staaten haben mitgemacht. Und Kurz hat es nicht geschafft, während seiner Amtsperiode daran nur ein bisschen zu drehen. Er hat es versucht. Das heißt, die Entscheidungen darüber werden in Brüssel getroffen, aber die größten Pull-Faktoren für all diese Migranten sind in Deutschland geschaffen worden. Sie sind durch die Umwandlung von Sach in Geldleistung geschaffen worden. Sie sind in der Schaffung der Asylrechtlinie, die auf europäischer Ebene wirksam ist, geschaffen worden. Und über die Anpassung, die darauf in den Nationalstaaten folgten. Insofern war ja der Brexit folgerichtig, weil nur durch den Brexit überhaupt die Möglichkeit für Großbritannien bestand, wieder eine eigene Einwanderungspolitik zu machen. Und das war falsch. Jetzt ist man in der Situation, jetzt muss man diese Pull-Faktoren beseitigen. Und wiederum ist Deutschland der größte Hemmschuh einer Änderung. Und insofern gebe ich Ihnen recht, Herr Klenk, das Problem ist nicht banal. Frau Meloni kann es in der Tat nicht alleine lösen. Sie hat nur insofern eine andere Vorgehensweise, und ich halte sie für richtig. Sie zeigt letztlich durch ihr Agieren auf, dass sie zwar das Einfallstor ist, dass aber die Leute ja eindeutig auch sagen, wenn sie befragt werden, sie wollen nach Schweden, sie wollen nach Deutschland, weniger nach Österreich offensichtlich, aber sie sind ja auch ein sehr viel kleineres Land. Insofern besteht die wichtigste Änderung bei der Bewältigung dieser Frage in der Beseitigung der Pull-Faktoren. Und wäre eine deutsche Bundesregierung an der Macht, in der andere Politiker etwas zu sagen hätten, dann wäre das Erste, was passieren müsste, diese Pull-Faktoren zu beenden. Denn in der Tat, man kann Menschen aus Afrika nicht suggerieren, dass sie in Deutschland Unterkunft, Haus und Geld für den Lebensunterhalt bekommen, allein dafür, dass sie da sind. Das ist falsch.
Wenn das so wäre, wie Sie es sagen, mit den Pull-Faktoren, dann wären doch nicht die allermeisten Flüchtlinge aus Syrien in der Türkei gelandet. Und die haben Millionen.
Das ist ein schmutziger Deal gehabt, der 6 Milliarden gekostet hat,
Europa, Herr Kling. Die waren schon vorher in der Türkei.
Ja, weil Leute immer erstmal in das Nachbarland ziehen, Herr Kling. Und von da aus ziehen sie weiter.
Mit dem Libanon verzögert. Es wird genauso weitergehen.
Aber Sie wissen
das doch besser, Herr Kling.
Wir vermischen ja, das Lustige ist ja, dass auch Sie jetzt vermischen die Frage der Syrien-Kriegsflüchtlinge, die eine ganz andere Bevölkerungsgruppe war, als die Flüchtlinge, die wir jetzt zum Beispiel in Lampedusa erleben. Was die Europäische Union und was die Nationalstaaten längst aushandeln hätten können und die konservativen und freiheitlichen Innenminister längst machen hätten können, wären Rückführungsabkommen, wären Agreements mit den jeweiligen Staaten, aus denen die Leute herkommen. Nur das passiert nicht, weil das wird kompliziert.
Weil die Gegenseite nicht interessiert ist an diesem
Thema. Aber Herr Klenk, das ist doch Augenwischerei, was Sie betreiben. Wir wissen doch genau, dass wenn die Asylbewerber einmal in dem jeweiligen Nationalstaat, ich kann es für Deutschland sehr genau sagen, angekommen sind, dass die Rechte, die sie haben und die Möglichkeiten, sich gerichtet zu wehren, finanziert von NGOs, wiederum finanziert aus Steuergeldern, so zahlreich sind und die praktischen Möglichkeiten der Exekutive gar nicht ausreichen, um die Menschen zurück an ihren Heimatort zu bringen, dass Herkunften verschleiert werden, dass Pässe nicht mehr da sind und. Das heißt, die Praxis sieht doch so aus, dass wer einmal die europäischen Grenzen überschritten hat, de facto in den meisten Fällen da bleiben darf.
Ja,
politisches Versäumnis, das könnte man beseitigen, wenn man wollte. Aber es ist nicht gewollt.
Sie hatten ja, glaube ich, selbst, ich habe das jetzt nur in Ihren Nachrichten, glaube ich, selbst immer gesagt, die Polizei soll ein bisschen härter vorgehen an der Grenze. Wie stellen Sie sich denn das vor? Was soll man denn machen in Lampedusa? Soll sich das Militär hinstellen und also soll die Schiffe absaufen lassen? Was sollen Sie denn machen?
Ich dachte, wir führen eine sachliche Diskussion.
Ja, aber
das, was Sie gerade machen, ist das, was auch wiederum ein Großteil der Journalisten in Deutschland immer wieder tut.
Was ist denn Ihr Vorschlag,
Gegner... Nein, passen Sie auf.
Was ist denn Ihr Vorschlag?
Ich habe Ihnen gerade einen Vorschlag gemacht und Sie sagen, ich vermische Dinge. Nein, es gibt die Pull-Faktoren sind ein langfristiges Argument. Argument gewesen. Das heißt nicht, dass man alle Menschen, die bereits hier sind, auf die Art und Weise wieder in ihre Heimatländer bringt. Aber natürlich gibt es auch nicht nur eine Antwort auf die Migrationsfrage. Und natürlich gehört Grenzkontrolle, Frontex und nicht die Behinderung der Frontex-Agentur, die ja auch betrieben wird, dazu.
Wenn jetzt 100 Schiffe sich von Tunesien aufmachen und Richtung Lampedusa schippern, was wäre denn, wenn die Freiheitlichen regieren, die Antwort darauf?
Warum verhindert denn die Europäische Kommission, Herr Klenk, warum verhindert die Europäische Kommission konkret momentan ein Abkommen mit Tunesien, das Italien gerne schließen möchte? Warum tun Sie es, wenn Sie in einer Lösung
müssen Sie die Frau van der Leyen fragen? Das sind ja auch keine Linken.
Das ist ja auch keine Linke. Naja, das ist Frau Merkels Gefolgsfrau. Also das ist auch keine Linke, die van der Leyen, oder? Ja, in ihrem Tun und Handeln macht sie genau das, was die Linken auch machen.
CDU-Chefin, ne?
Ja, passen Sie auf, versuchen Sie doch nicht, den schwarzen Peter wegzuschieben. Ich habe Ihnen jetzt mehrere Lösungsansätze gemacht, von denen Sie sagen, es sind keine. Das ist natürlich einfach, dann probieren Sie es doch mal.
Aber nochmal, wenn in Tunesien 100 Schiffe losfahren.
Noch einmal, gibt es das Abkommen mit Tunesien, ja oder nein? Wer verhindert es derzeit?
Nicht die Linken.
Wo sind die Mehrheiten in
der... Nicht die Linken.
Ja. Es ist ja keine Rechts-Links-Diskussion. Der Punkt ist nur, dass es verhindert wird und dass es deswegen schwer ist, Lösungen zu finden und deswegen es möglicherweise auch ein bisschen einseitig ist zu sagen, nur die Rechten haben keine Lösungsvorschläge, weil es haben offenbar die Linken auch.
Darf ich da ganz kurz einhaken?
Kompliziertes
jetzt was würde ein freiheitlicher Innenminister machen, nachdem ein unglaublicher Scherbenhaufen in ganz Europa angerichtet worden ist, finde ich fast ein bisschen, ein bisschen zynisch.
Na gut, bei uns hat es ja im Prinzip der Kahner, ich bin unverdächtig, ihn zu unterstützen, ganz gut geschafft mit den Maßnahmen, dass wir wenigstens die Ströme an Österreich weitgehend vorbeilenken.
Das ist jetzt zwar... Das ist für Floriane Prinzip. Das
ist jetzt auch keine Lösung.
Wir haben wirklich nur mehr wenig Zeit. Ich möchte wir haben es eh schon oft angesprochen, das Medienthema, aber ich möchte nur mal konkret auch darauf zurückzukommen, nämlich direkt beim ORF. Aber ein Punkt ist mir noch wichtig, weil der zweite Vorwurf neben dem, dass die Rechten und Rechtspopulisten ja nur dagegen sind, keine Lösungen haben, ist, und auch das hat Frau Petter schon angesprochen für die AfD, dass es möglicherweise auch schon eine mangelhafte Abgrenzung zu Rechtsextremen gibt. Und Höcke ist genannt worden, in der AfD ist das ja völlig klar. Und da gab es in Österreich dann dieses berühmte Video der jungen Freiheitlichen, in denen Symbole der Identitären vorkommen, die verboten sind.
Ja, richtige nationalsozialistische Intellektuelle.
Ist das, und da möchte ich jetzt nochmal sagen, auf Ihre Sicht, auf Herbert Kickl zurückkommen. Ist er da, und er hat gesagt, tolles Video, ist er da Opportunist oder treibt ihn der Ideologie?
Ich glaube nicht, dass die Ideologie getrieben ist. Ich glaube, dass man einfach einer Jugend ein gewisses Maß an Zuspitzung zubilligen soll, dass man bei Erwachsenen vielleicht nicht mehr zubilligen sollte. Ich sehe das, ich habe das Video einmal gesehen. Ich verstehe natürlich, dass das Protagonisten, Leute wie Florian Klenk, nicht gefällt, dass da ein Video vorkommt.
Gefällt es Ihnen?
Naja, ich muss sagen, mir gefällt das auch nicht. Mir gefällt diese Feindbildsuche nicht. Mir gefällt nicht, dass man Leute herauspickt und sagt, das sind unsere Gegner. Auch wenn ich verstehe, dass Sie sich nicht auch bewusst auch immer als solche positioniert haben. Das ist nicht auch Teil Ihres Auftritts. Ich kann mir erinnern, Sie haben den Dr. Manfred Heimbuchner, Landeshauptmann, Stellvertreter in Oberösterreich, auf Twitter als National-Sozialist bezeichnet. Das ist natürlich schon, also wer so etwas tut, der geht natürlich auch einen Weg der Selbstpositionierung, wo er mit so einer Reflexion rechnen muss, so laut mir das tut. Ich finde es von beiden Seiten nicht so gescheit. Ich glaube, dass man gerade auch bei der FPÖ und deren Jugend einwirken sollte, eine gewisse Mäßigung heranzuführen. Ich vertraue auf den liberalen Kern dieser Partei. Das ist natürlich auch wie eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Da ist sicher Herbert Kickl und da ist Manfred Heimbuchner. Und gemeinsam ist meine Art rechte Zentrumspartei. Aber ich glaube, das ist auch das, was die FPÖ insgesamt vielleicht auch im Gegensatz zur AfD stabil in einem demokratischen Spektrum
hält. Nachdem einer Pensionistin, die ihr ganzes Leben in Österreich gearbeitet hat, die Sozialhilfe entzogen hat, weil sie nicht ordentlich Deutsch kann.
Fakt ist, dass die Deutschpflicht im Wohnbau einfach notwendig ist.
Eine alte Putzfrau, die aus Jugoslawien eingewandert ist, 30 Jahre gelebt hat, hat keine... Lassen Sie mich ausreden. Ich argumentiere das nationale sozialistische. Eine Putzfrau, die 30 Jahre, oder ich weiß es nicht mehr genau, 40 Jahre in Österreich gelebt hat und dann ihre sozialen Rechte nicht mehr bekommen hat, aufgrund einer gesetzlichen Anordnung des Herrn Heimbuchner, die Wohnbeihilfe, weil sie ihr Leben lang putzt hat, ihren Dreck wegputzt hat, meinen Dreck wegputzt hat und dann am Ende ihres Lebens hat man ihr die Sozialhilfe gestrichen, weil sie nicht ordentlich Deutsch kann. Und daraufhin habe ich gesagt, das ist ein nationaler Sozialismus.
Sie haben natürlich in einer Art und Weise provoziert, dass Sie eine Klage haben wollten und keine Ahnung was. Das ist eine politische Form von Aktionismus.
Es ist eigentlich
auch wurscht,
oder?
Wurscht ist es nicht. Ich möchte nur, gut, dass Sie sich zu Wort melden, weil ich wollte Sie jetzt fragen, weil ich möchte noch einmal zum Medienthema zurückkehren. Wir hatten zuerst das eher so, gibt es so eine Art pädagogischen Journalismus, also Bevormundungsjournalismus, haben 2015 erwähnt. Aber es wird ja auch konkreter. Herbert Kickl ist ja der Ansicht, dass die Meinungsfreiheit in seinem Bereich und auch seine stärker beschnitten wird als andere. Herr Klenk hat schon erwähnt, einen Auftritt bei Puls 4 abgesagt, weil er sagt, es handelt sich um einen linken Sender, bei dem die Moderatoren ihre eigene Haltung ins Zentrum der Sendungen stellen würden. Glauben Sie, dass der allgemeine Zugang zu dieser Frage, wie neutral sind Medien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ein Objektivitätsgebot hat, der öffentlich finanziert wird, glauben Sie, dass die öffentlich-rechtlichen Medien dem wirklich nachkommen? Ist das nur Verschwörungstheorie vom Herrn Kickl oder ist da nicht doch was dran?
Also man kann ja das Narrativ, der Öffentlich-Rechtliche ist an allem schuld und die Medien sind an allem schuld, natürlich nicht nur in Österreich, sondern halt in Europa immer bei den Rechtspopulisten haben. Der Kickl leidet darunter, dass sie sozusagen den ORF nicht zerstört haben, damals am Beginn der türkis-blauen Koalition, sondern dass es, warum auch immer, so lange gedauert hat, bis man den ORF sozusagen sturmreif schießen konnte, bis dann Ibiza dazwischen gekommen sind und so hat der ORF das überlegt. Daher ist jetzt in der Erzählung sozusagen, wenn Kickl kommt, wird das Thema sein, die erste Maßnahme, die er als Bundeskanzler setzen würde, den ORF aus dem Staatsbudget zu finanzieren, aber nur mit einem Drittel und so zu redimensionieren, wie es Orban das erste Mal, wie er konnte, gemacht hat, wie es Erdogan das erste Mal, wie er konnte, gemacht hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was will jetzt gar nicht sagen, dass immer alles in der Berichterstattung, was öffentlich-rechtlich machen, richtig und perfekt ist. Da könnte man eine eigene Diskussion dazu machen. Aber dass sie ein wesentlicher Träger der Demokratie sind, das wird wohl niemand bestreiten. Und dass es daher eine Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen in größtmöglichen Umfang braucht und dass das immer ein Dorn im Auge ist. Und das Interessante ist ja, also bei Kickl geht es ja noch weiter, das war ja dankenswerterweise, dass er jetzt auf einmal auch Puls 4 zu einem linken Sender erklärt und eigentlich nur mehr zu Auf 1 geht, oder wie das heißt, ja, weil er sagt, dort kann er sich mit der Frau Weidel dann ungestört mit einem kuriosen Moderator sich die Bällchen zuspielen. Ich glaube, und
aber es ist nur, natürlich auch legitim, es kann ja jeder Politiker sich auch
auflegt,
suchen,
sozusagen auflegt, ne? eine große Bühne mit einer Inszenierung, die er dann für sich gut verwenden kann.
Sonst in Deutschland kann ich vielleicht sagen, vielleicht kann ich kurz auf die Medien nochmal eingehen, denn ich finde es schön, Sie leiten ein damit, dass aus rechter Sicht die Medien oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk an allem schuld sei. Darum ging es gar nicht. Ich glaube, wir waren schon etwas dezidierter und differenzierter unterwegs. Und Tatsache ist, dass wir keinen neutralen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, weil die Journalisten nicht neutral sind, weil wir nachgewiesenermaßen, dafür gibt es genug statistische Erhebungen, eben keine politische Ausgewogenheit über das Heer der vielen Journalisten im öffentlich-rechtlichen Bereich haben. Und das gilt für Österreich in ähnlicher Weise wie für Deutschland. Das kann man, ohne dass ich die AfD verteidigen müsste, allein daran festmachen, dass AfD-Politiker von den Öffentlich-Rechtlichen de facto mit wenigen Ausnahmen nicht mehr eingeladen werden, anstatt sich auszutauschen. Ich wünschte, man würde mit ihnen diskutieren, weil man ganz viele Probleme dadurch lösen könnte, dass es von den anderen Parteien gute Diskutanten gäbe, aber offenbar stehen die nicht zur Verfügung. Insofern trifft, dabei bleibe ich dezidiert, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch viele andere Medien, die von der Regierung in Deutschland mit Steuergeldern, mit Werbekampagnen am Leben erhalten werden, eine massive Abhängigkeit der Medienlandschaft von der aktuellen Regierung, auch von der letzten Regierung, die sich ideologisch zwischen CDU und Grünen nur marginal unterscheiden. Und das führt dazu, dass Menschen nichts mehr glauben. Das ist der Trump-Effekt in Reinkultur in Europa. Und ich warne davor, das fortzusetzen, weil nämlich das Ergebnis davon sein wird, dass Menschen nichts mehr glauben, selbst wenn stimmt, was berichtet wird. Und dort sind wir bereits. Also, und das nutzt natürlich nicht den Demokraten.
Deshalb nichts, weil die rechten Parteien, Herr Trump, unglaublich viel Geld darin verwendet, eigene Kanäle zu machen und ständig zu behaupten, dass die ob die öffentlich-rechtlichen Medien lügen, während Herr Trump und Herr Kickl und Herr Orban und Herr Erdogan und wie sie alle heißen und Herr Putin nicht lügen.
Und weil Sie sich so einfach machen, deswegen wählen Leute inzwischen lieber FPÖ.
Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden. Und selbstverständlich, das ist doch absurd, will Herr Kickl keine unabhängige Medienlandschaft. Und Herr Putin will auch keine unabhängige Medienlandschaft. Und der Herr Erdogan auch nicht und der Herr Bolsonaro auch nicht und der Herr Orban auch nicht. Der Herr Strache hat das sogar, vor die Kamera gesagt. Ich will ein Mediensystem wie der Orban haben. Was heißt das? Er will der Bevölkerung ihre Pressefreiheit wegnehmen. Er will Kanäle wie Auf1TV, wo ein wirklicher rechtsextremer Verschwörungstätiger sitzt und ihm den Mikrofonständer macht. Der will keinen Journalismus. Der
aber
will
dann Mikrofonständer. Sie wollen eine Mikrofonständer erkennen.
Ich verstehe, dass Politiker wollen, dass die Journalisten Mikrofonständer werden und nur dafür da sind, das zu übertragen, was sie gerne sagen wollen. Aber das ist nicht das Wesen der Presse.
Blase rauskommen, Herr Klenk.
Sie müssen aus Ihrer Blase rauskommen.
Kommen wir beide aus der Blase raus. Wir sind gleich am Ende unserer Zeit. Hallo, Entschuldigung, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich glaube, dass wir mit Polemiken hier nicht weiterkommen. Herr Klenk, ich habe eine Frage. Wenn das so ist und dass Herr Trump und die alle sich nur ihre eigenen Medien suchen, alles zerstören wollen. Ich habe eine konkrete Frage. Es gibt, das glaube ich, zumindest werden Sie nicht abstreiten, sowas wie ein gelebtes Einladungsverbot, Frau Petri hat es angesprochen, es gibt ein gelebtes Einladungsverbot für AfD-Politiker in ARD und ZDF. Das kann man nachprüfen, das ist so, es wird auch nicht einmal groß verheimlicht. Halten Sie das für richtig?
Ich glaube, ich bin der Meinung, dass man mit den meisten Politikerinnen und Politikern reden muss, dass man sie in Diskussionen einlädt. Ich halte die Auseinandersetzung für wichtig. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man die AfD verbieten soll. Ich bin ja nicht sozusagen, Anhänger jener Parteien, die die AfD und die FPÖ bewundert, nämlich einiges Russland, wo man Parteien verbietet. Ja, das muss man einmal dazu sagen. Die FPÖ hat einen Vertrag mit einer Partei, die andere Parteien verbietet.
Na, sprechen wir das mal. Ja, der Herr Kickl, glaube ich, hat ihn als obsolet erklärt.
Aber Sie schminken sich ja immer als Liberale, die Meinungsfreiheit wollen und in Wirklichkeit in dem Moment, wo sie in die Macht kommen, machen sie ja genau das Gegenteil.
Ich glaube nicht, dass Parteien homogen sind. Ich glaube sehr wohl, dass es autokratische Strukturen in jeder Partei gibt, auch in der FPÖ. Nur ich glaube, es gibt keine Partei, wo mehr Liberalismus gelebt wird als die FPÖ.
Ich verstehe total, dass Sie alle immer lieber über Parteipolitik reden als über Sachen. Aber wir waren wirklich bei der konkreten Frage. Und was jemand irgendwann will, wenn er in der Macht ist, wir haben jetzt alle diskutiert, es war eine ganz konkrete Frage. Sie sagen, dass es ein gelebtes de facto Einladungsverbot gibt für AfD-Politiker, ist falsch.
Ich weiß nicht, ob es ein gelebtes Verbot gibt. Ich glaube, wenn man über die AfD diskutiert, dann soll man auch mit der AfD diskutieren. Ich hab damit überhaupt kein Problem, mit Leuten zu diskutieren.
Und Sie halten die Einladungspolitik des ORF, halten Sie für korrekt?
Was jetzt die FPÖ betrifft, ich würde jetzt die AfD mehr mit den Identitären vergleichen. Die würde ich nicht unbedingt jetzt in Diskussionsrunden
eine nicht verbotene im Bundestag verbotene Partei,
wenn sie natürlich an den also mittlerweile ist sie so groß, dass sie natürlich nämlich an bei allen Diskussionen auch immer wieder teilnehmen wird. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf heute, also alle guten Interviews, wo man den dekouvrierend auch den Herrn Höcke darstellt, das war bei Phoenix zum Beispiel, also ein öffentlich-rechtlicher Sender. Also es ist offensichtlich nicht so, dass das lückenlos ist. Aber um auf die FPÖ zurückzukommen, die ist genau wie jede demokratische Partei und im Parlament sitzende Partei oder Regierungspartei natürlich voll reflektiert worden. Und Herr Kickl ist das einzige Mal, wo er eben nicht gekommen ist, wo er, glaube ich, auf ORF3 zum ersten Mal hätte mit Babler diskutieren sollen. Das hat er aus Gründen, das muss er wissen, warum, aber das wäre eine spannende Diskussion gewesen. Da war er dann anscheinend nicht, hat er sich nicht stark genug dazu gefühlt, das schon jetzt zu machen, aber das wird sicher kommen. Also das ist ja nicht der Fall. Und daher, und die FPÖ, das ist ja ein Unterschied, sitzt in drei Bundesländern in der Regierung, wo genauso über sie berichtet wird und bei jeder Wahl, ich habe sogar...
Dass es jetzt ein neues Urteil, also ein neues Erkenntnis geben soll demnächst über die Frage, ob es parteipolitische Postenbesetzungen im ORF gibt. Verschwörungstheorie, gab es sowas nie?
Das ist nicht der Inhalt dieses Erkenntnisses, das möglicherweise kommen wird, sondern die Frage ist, hat eine politische Partei über die Mechanismen, die jetzt im ORF sind, einen zu starken direkten Einfluss und ist ein Konstruktionsfehler in dem ORF-Gesetz jetzt drinnen, dass erstmals war das jetzt unter Kurz noch der Fall, eine Partei oder eine Parteichef sich 22 Stiftungsräte von 35 direkt oder indirekt aussuchen kann. Das kommt jetzt sozusagen zur Abstimmung. Werden wir sehen, wie das ausgeht. Und das wäre sicher, da wird man sicher dann sehen, wenn es der Verfassungsgerichtshof, die immer mit Weisheit das natürlich machen, nicht so macht, dass er damit gleich den ganzen ÖF in die Luft sprengt, weil das würde man dann, glaube ich, war nicht die Intention der Antragsteller.
Jenseits der Intention der Antragsteller, wir sind wirklich mit unserer Zeit und möchte Ihnen in dem Fall tatsächlich das Schlusswort geben. Glauben Sie, dass die parteipolitische Einflussnahme Möglichkeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, im ORF, ein Problem sind und zwar nicht erst seit jetzt?
Naja, es hat früher immer in diesem Gesetz, bevor es dann ein Projekt, es gab nicht nur ein Projekt Ballhausplatz, sondern auch ein Projekt Königlberg, das dieselben Protagonisten sehr geschickt gemacht haben, dass sie die Mechanismen so ausgenutzt haben, dass zum Beispiel, früher war es immer Usus, dass ein Vertreter der katholischen Kirche uns nicht von der Regierung ernannt, sondern von der Kirche ernannt, im Stiftungsrat war. Das hat man abgeschafft, hat auch einen Kirchennahen, aber den hat der Kurt selber ausgesucht, sozusagen dort hineingesetzt hat. Und das zeigt, dass es hier, und der Punkt ist ja nicht der, es ist, der ORF wird immer, solange er öffentlich konstituiert ist, da unterscheiden wir uns vielleicht, werden immer irgendwo Politiker am Ende des Tages oder politische Institutionen die Gremien besetzen, weil das Los würde ich für...
Aber ist es auch... Ist es,
das ist auch das Problem.
Nein, aber sondern die Frage ist ja der Unterschied, das Wichtigste ist, dass es nicht ein Politiker und schon gar nicht der Regierungschef kann, sondern dass die unterschiedlichsten Organisationen entsenden. Das ist wichtig.
Der Stiftungsratschef Steger, ein Freiheitlicher, ja, kann man nachgoogeln, einer der größten Interventionisten.
Jetzt ist er Grüner, oder?
Bitte?
Jetzt ist er Grüner. Warum reden wir über die Jetztzeit? Warum reden wir über den Steger?
Weil der nicht so dreist
hinein. Aber wir haben jetzt ganz konkret ein. Was war, aber probiert, weil ich nehme jetzt das Beispiel, weil Sie darüber Bescheid wissen. Was bedeutet es in diesem Kontext, dass der Chef des SPÖ-Freundeskreises im Stiftungsrat dann der Büroleiter des Generaldirektors wird? Was glauben Sie, was das in der Öffentlichkeit auslöst?
Das hat ja nicht stattgefunden, aber wir können gerne noch vor
Nein, aber, es, vor nein, nein, aber das meine ich, das war ja so ein Beispiel, wo Sie doch auch gemerkt haben werden, Moment, das geht eigentlich nicht.
Ja, das hat eine Diskussion gegeben, aber das ist jetzt wirklich eine lang zu... Na klar, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk da gefordert, dass Dinge, die auch hier nur den Anschein erwecken, dass es eine direkte Einflussnahme gibt, nicht stattfinden. Ja, das ist so.
Das ist damals
aber das ist der
gelungen.
Unterschied eben. Bitte?
Das ist damals nicht gelungen und da meine ich nur, sind das nicht so Punkte, wo man sieht, Moment, da gibt es ein Problem. Die Öffentlichkeit hat reagiert und zwar zu Recht reagiert, da muss man was tun.
Ja, das stimmt schon, aber da hat sie reagiert, wo es immer wieder, hat es auch Angriffe von demselben Bundeskanzler auf mich gegeben und dann hat's aber war es nicht möglich, hier einen direkten Zugriff zu haben, weil der Stiftungsrat sehr divers zusammengesetzt war, letztlich. Ja, auch wenn man bei jedem, und wenn man sich jetzt anschaut, weil jetzt da manche das ZDF, das neue ZDF als Beispiel nehmen für eine Besetzung, dort sind halt zivilgesellschaftliche Organisationen, wenn man dann genau hinschaut, na, haben auch zivilgesellschaftliche Organisationen meistens irgendwo eine Nähe und bei manchen, also das heißt, so, aber es gibt ja keine Alternative, weil das Alternative wäre,
dass...
Das
lustigerweise, das, was man im Orban vorwirft, ist eigentlich ein Wort, der erste liberale Schritt, der mir einfällt.
Dass man einfach er hat einfach seine Bürochefin zur Chefredakteurin gemacht.
Entschuldigung, das ist ja nicht wahr. Der Orban hat doch so. Alle Medien... Entschuldigung, Sie haben doch keine Ahnung.
Er hat den Staatsfunk einfach... Herrn
nein, der hat sich alle regionalen Medien gekauft und kaputt gemacht.
In den Wettbewerb
gemacht.
Übergeführt.
Das ist, nein, eben nicht.
Eben schon.
Eben nicht. Der Herr Orban hat
das
eben keinen
Wettbewerb.
Das ist eine totale Fälschung, was Sie da sagen. Der Herr Orban hat eben keinen Wettbewerb zugelassen.
Nein, jetzt lassen Sie mich machen,
er hat Frage, alle privaten Medien zusammengehört.
Das ist die einzige Frage, die mich interessiert.
Sie wollen ein Medien... Ich weiß, dass Sie jetzt unterbrechen. Das ist Ziel, dass man jetzt den anderen unterbricht. Der Herr Orban hat alle kritischen Medien sehr geschickt zusammengekauft, gebündelt und zu einem echten Staatsmedium gemacht. Das, was der Herr Kickl will, ist nicht ein unabhängiger ORF, sondern er will einen Staatsfunk haben, der ihm das Godel grault.
Ich möchte auch nicht, dass der Herr Kickl einen Staatsfunk aufzieht.
Aber, dann sind wir uns am Ende doch nochmal alle einig. Wir sind wirklich weit über der Zeit. Wir machen noch eine extra Sendung über den Staatsfunk oder Nicht-Staatsfunk, aber heute können wir nicht mehr, Frau Petru, meine Herren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das verzeiht das Publikum. Und ich hoffe, Sie schalten am nächsten Sonntag wieder ein bei Links, Rechts, Mitte. Dann begrüßt Sie nach einer längeren Pause endlich wieder meine Kollegin Katrin Rehhauser.